Elkstrand schlug die Augen auf. Durch die hölzerne Jalousie vor dem Fenster drang das Morgenlicht in sein Zimmer. Wie immer blieb er eine Weile im Bett liegen und ließ seine Gedanken wandern. Heute wollte er wieder eine Reise flussabwärts zu dem englischen Frachtschiff machen, das hoffentlich Geld und Post für die Missionsstation an Bord hatte. Es klopfte vorsichtig an der Tür. Als er öffnete, stand ein Dienstmädchen mit einem Frühstückstablett vor ihm. Sie stellte es auf den Tisch und verschwand lautlos. Während Elkstrand seine Jacke anzog, ging er zur Tür und betrachtete den gefegten Hof. Es herrschte eine feuchte Wärme, und der Nebel kündigte vielleicht Regen an. Auf der Fahrt flussabwärts würden sie Regenzeug und Schirme brauchen. Er winkte Lodin zu, der vor seiner Tür stand und die Brille putzte. Elkstrand sprach schnell das Tischgebet und setzte sich vor sein Frühstückstablett. Beim Essen fragte er sich, ob eine Mannschaft bestellt worden war, die sie den Fluss hinunter und wieder hinaufrudern würde. In diesem Augenblick vermisste er San. Solange er auf der Missionsstation gewesen war, hatte San diese Aufgaben erledigt und alles war wohlgeordnet gewesen. Seit jenem Herbstabend, an dem San verschwunden war, hatte Elkstrand niemanden finden können, der seinen Platz ausgefüllt hätte. Er schenkte sich Tee ein und fragte sich wie so oft, warum San eigentlich weggegangen war. Die einzige vernünftige Erklärung war die, dass er mit dem Dienstmädchen Chi, in das er sich verliebt hatte, geflohen war. Er hatte alle befragt, die San kannten, aber niemand wusste, was in jener stürmischen Nacht geschehen war, als der Wind die Schriftzeichen vom Tempel des wahren Gottes heruntergerissen hatte. Das Schild war wieder an seinem Platz, aber San blieb verschwunden. In den folgenden Stunden schrieb Elkstrand seine Briefe und stellte einen Bericht für die Mitglieder der Mission zu Hause in Schweden fertig. Gegen 1 Uhr verschloss er den letzten Umschlag und schaute noch einmal nach dem Wetter. Es sah noch immer nach Regen aus. Als Elkstrand ins Boot stieg, glaubte er, einige Ruderer von früheren Reisen wiederzuerkennen. Aber er war sich nicht sicher. Lodin und er nahmen ihre Plätze in der Mitte des Bootes ein. Die Missionare nutzten die Reise flussabwärts zu einem Gespräch über verschiedene Probleme auf der Station. Als sie bei dem englischen Schiff ankamen, kletterten die Missionare das Fallreep hinauf und sie begaben sich in die Kajüte des Kapitäns. Der Kapitän beugte sich zu einer Holzkiste hinunter, die neben seiner Koje stand. Er schloss sie auf und holte eine Menge Briefe, einige dickere Sendungen und schließlich einen Packen Geld und Wechsel heraus, die die Missionare bei den englischen Kaufleuten in Fuchu einlösen konnten. Es begann schon dunkel zu werden, als Elkstrand und Lodin schließlich wieder das Fallreep hinunterkletterten. Der Kapitän stand an der Reling und sah zu, wie sie in das Boot stiegen, das sie nach Hause rudern sollte. »Leben Sie wohl«, rief er. »Wer weiß, ob wir noch einmal hier auf dem Fluss zusammentreffen.« Das Boot stieß ab. Die Mannschaft hob und senkte die Ruder in gleichmäßigen Schlägen. Sie fuhren schweigend. Lodin schlief und Elkstrand fielen die Augen zu. Er wachte auf, als plötzlich mehrere Boote aus dem Dunkel kamen und sie mit ihrem Bug rammten. Es ging so schnell, dass Elkstrand keine Zeit hatte zu begreifen, was geschah. »Ein Unglück«, dachte er. »Warum sind die Ruderer nicht wie sonst nah am Ufer geblieben?« Dann verstand er, dass es kein Unglück war. Männer mit maskierten Gesichtern sprangen zu ihnen ins Boot. Lodin, der erwacht war und aufzustehen versuchte, bekam einen harten Schlag auf den Kopf und sackte zusammen. Plötzlich stand ein Mann mit maskiertem Gesicht vor ihm. In der Hand hielt er eine Axt oder einen Hammer. Ihre Blicke begegneten sich. Der Mann zog die Maske vom Gesicht. Trotz der Dunkelheit sah Elkstrand sofort, dass San vor ihm stand. Sein Gesicht war vollkommen ausdruckslos, als er die Axt hob und sie Elkstrand in den Kopf schlug. Er stieß Elkstrand über Bord und sah seinen Körper mit der Strömung davontreiben. Einer seiner Männer machte Anstalten, Lodin die Kehle durchzuschneiden, aber San hob abwehrend die Hand. »Lass ihn leben. Ich will, dass jemand übrig bleibt, der berichten kann.« San nahm die Tasche mit dem Geld und stieg in eines der anderen Boote hinüber. Auch die Ruderer, die mit Elkstrand und Lodin gekommen waren, stiegen um. Bald war nur noch der bewusstlose Lodin im Boot. Der Fluss strömte ruhig weiter. Von den Banditen gab es keine Spur mehr. Die Ereignisse hatten dramatische Konsequenzen für die weitere Missionsarbeit. Lodin verfiel in eine schwere Depression. Es dauerte lange, bis er wieder so weit hergestellt war, dass er nach Schweden zurückkehren konnte. Einige Jahre nachdem Lodin nach Schweden zurückgekehrt war, kam ein gut gekleideter Chinese mit seinen Dienern nach Kanton. Es war San. In Kanton mietete San ein kleines Haus am Rande der Stadt, weit entfernt von den ausländischen Besitzungen und von den Stadtteilen, in denen die armen Chinesen wohnten. Er lebte ein einfaches und zurückgezogenes Leben. In seinem Haus brannten die Lichter immer bis spät in die Nacht. San schrieb weiter seine Erlebnisse auf, beginnend bei dem Tag, an dem seine Eltern sich das Leben genommen hatten. Er ließ nichts aus. Er brauchte nicht mehr zu arbeiten, denn das Geld, das er in Elkstrands Tasche gefunden hatte, war mehr als ausreichend für das Leben, das er jetzt führte. Der Gedanke, dass es das Geld der Mission war, erfüllte ihn mit Befriedigung. Es war die Rache dafür, dass er so lange von den Christen betrogen worden war, die ihm hatten einreden wollen, es gebe einen gerechten Gott, der alle Menschen gleich behandelte. Viele Jahre vergingen, bis San eine neue Frau fand. Im Mai 1881 fand die Hochzeit statt. Im März 1882 wurde ein Sohn geboren, dem er den Namen Guo Xi gab. Er wurde nie müde, das Kind anzuschauen, und empfand zum ersten Mal seit vielen Jahren Freude am Leben. Sein Zorn aber war nicht geringer geworden. Die Zeit verging. San wurde älter, die Familie wuchs. Oft zog er sich des Abends zurück und las in dem großen Tagebuch, an dem er noch immer schrieb. Er wartete nur noch darauf, dass seine Kinder groß genug waren, um das Buch zu verstehen und vielleicht selbst zu lesen.